Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und heute an meiner Seite wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt aus Rostock und zusätzlich auch noch Fachanwalt für Gesellschafts- und Handelsrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Ein Hallo auch von mir.
Hallo Steffen. Ja, dann legen wir mal los. Gerade bei unseren aktuellen Themen haben wir einiges wieder, bevor wir zu den aktuellen Urteilen kommen. Zunächst, die Düsseldorfer Tabelle ist angepasst worden. Das musste sein wegen des Steuerfortentwicklungsgesetzes. Dort ist am 23.12.24 nochmal Kinderfreibeträge und dergleichen geändert worden. Aufgrund dessen musste eben diese Düsseldorfer Tabelle, da geht es ja um den Kindesunterhalt, ebenfalls ergänzt werden. Also von daher, die ist hier nochmal neu aufgesetzt worden. Unser zweiter Punkt sind dann die Postuniversaldienstleistungen. Da sind zum 01.01.25 Änderungen im Umsatzsteuerrecht gekommen, vor allem bei der Deutschen Post, die im Massensendungsverfahren früher umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbracht hat, die jetzt umsatzsteuerfrei sind. Das hat einige Auswirkungen, nicht nur bei der Deutschen Post, sondern auch bei deren ganzen Dienstleistern drumherum, die sie von der Deutschen Postleistung einkaufen. Wenn Sie solch einen Dienstleister haben, der Postuniversaldienstleistungen erbringt oder in diesem Bereich tätig ist, dann bitte nochmal genau informieren, wie da die Umsatzsteuer sich auswirkt. Ansonsten ein berufsrechtlicher Tipp noch für all die Steuerberater, die selbstständige Steuerberatungsgesellschaften haben. Hier muss bis Ende Januar eine aktuelle Gesellschaftsliste auf den 01.01.25 eingereicht werden. Wenn Sie dies noch nicht gemacht haben, dann bitte noch schnell den Steuerberaterkammern übersenden, damit die das in ihren Unterlagen haben. Ferner ganz kurz nochmal zu all denjenigen, die selber oder vielleicht der Mandanten Fonds haben und hier vor allem die thesaurierenden Fonds. Da ist, und das hatten wir lange während der zinsniedrigen Zeiten nicht, jetzt doch wieder einmal eine Vorabpauschale zu zahlen. Diese beträgt für das Jahr 2025 2,53%. Das gilt nach 18 Absatz 4 Investmentsteuergesetz. Sie kennen vielleicht diese Mechanik. Es gibt erst einmal, damit der Staat ein bisschen Geld hat, diese Vorabpauschale, so eine Pauschalbesteuerung, die dann, wenn es später mal zu einer echten Besteuerung, zum Beispiel beim Verkauf kommt, dann wieder angerechnet wird. Eine weitere umsatzsteuerliche Thematik, die aufgrund des Jahressteuergesetzes 2024 ziemlich wichtig geworden ist, ist etwas im Bereich der Bildungsanbieter. Hier ist der Paragraph 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe A Doppelbuchstabe B sprachlich geändert worden und eben auch so ein bisschen inhaltlich geändert worden. Und hier stellt sich die Frage, sind die Bescheinigungen für meine Bildungsanbieter, die ich vor dem 01.01.25 bekommen habe, denn eigentlich noch gültig, wenn sich jetzt der Wortlaut des 4 Nummer 21a Doppel B geändert hat? Oder muss ich eine neue Bescheinigung anfordern bzw. beantragen? Diese Frage ist dem BMF vorgetragen worden. Das BMF will ein Schreiben herausgeben, dem gesagt wird, dass die bisherigen Bescheinigungen auch weiter gelten. Aber ob man sich darauf verlassen kann, das ist eine große Frage, denn Gerichte sind ja nicht an die BMF-Schreiben gebunden, sondern die können ins Gesetz gucken. Und wenn ich im Gesetz einen anderen Text habe und keine Bescheinigung, die diesen Text widerspiegelt, dann habe ich einfach keine Bescheinigung. Also von daher, der sicherere Weg wäre, wenn Sie einen Bildungsanbieter in Ihrer Mandantschaft haben, sollte eine neue Bescheinigung beantragt werden, damit wir hier tatsächlich auf der sicheren Seite sind. Ansonsten nochmal ein Hinweis aus der Praxis. Wir merken gerade, dass die Steuerberaterkammern immer mehr Post in das besondere elektronische Steuerberaterpostfach versenden. Also von daher bitte sicherstellen, wenn Sie es noch nicht haben, dass Sie ein besonderes elektronisches Postfach sich anlegen, beziehungsweise wenn Sie eins haben, immer wieder reingucken, dass da auch keine Post verloren geht, verschwindet. Es könnte ja auch mal fristbehaftet sein, das wäre ärgerlich. Ansonsten ein kleiner Lifehack in dem besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach. Kann man eine E-Mail-Adresse hinterlegen, sodass man eine Benachrichtigung bekommt, dass dort gerade Post eingegangen ist. Darüber hinaus, ein BMF-Schreiben vom 14.01. beschäftigt sich noch einmal mit der Besteuerung von Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Hier ist vor allem nochmal der 2b USDG und dessen Verlängerung bis zum 31.12.2026 eingebaut worden. Also von daher inhaltlich jetzt nicht so riesig was Dramatisches. Etwas Interessantes auch nochmal so aus der Praxis. Die BaFin hat ein kleines Tool ins Netz gestellt am 15.01.2025, einen sogenannten Kontenvergleich. Das mussten sie tun, weil das europäisch jetzt vorgeschrieben ist, dass man Girokonten miteinander vergleichen kann. Und in diesem Kontenvergleichs Portal der BaFin sieht man also von allen deutschen Banken sämtliche Angebote zu den Girokonten mit Zinssätzen und Laufzeiten und Kündigungsfristen und dergleichen. Das ist also ein guter Überblick, um nochmal zu schauen, wie steht es denn um mein Girokonto und um die anderen Angebote.
Ja, Dietrich, heute mal was Steuerliches von mir, also aus dem Arbeitsrecht. Es geht um die Fünftelregelung zur Besteuerung von arbeitsrechtlichen Abfindungen. Bis zum Ende des letzten Jahres war das ein Automatismus, der dem Arbeitgeber oblag. Er musste also automatisch diese Abfindungen mit der Fünftelregelung versteuern. Seit dem 1. Januar ist das wieder Aufgabe der Arbeitnehmer. Vielleicht kleiner Tipp für die Kollegen, die solche Vergleiche vor Gericht schließen, dass man, so wie früher halt auch, die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Fünftelregelung anzuwenden, in den Vergleich mit aufnimmt, wenn der Arbeitnehmer es wünscht.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich erstaunlich, die Vermischung hier von Arbeitsrecht und Steuerrecht, aber gibt es dann doch häufiger, als man denkt. Ja, und zum Abschluss von unserem aktuellen Blog noch ein Hinweis auf ein BMF-Schreiben vom 15. Januar 2025. Da geht es um die tauschähnlichen Umsätze in der Entsorgungsbranche. Also all diejenigen, die mit Entsorgungsbetrieben zu tun haben, können da gerne mal reingucken. Da geht es dann um die entsprechenden steuerlichen Auswirkungen. Kommen wir jetzt zu unseren aktuellen Urteilen der Woche. Und da haben sowohl der Steffen Paas als auch ich ein paar mitgebracht. Und starten wir erstmal wieder mit dem steuerlichen Block. Unser erstes Urteil ist vom Landgericht Nürnberg-Fürth vom 7. Februar 2024, Aktenzeichen 18 STL 4 aus 23. Und da geht es um ein berufsrechtliches Verfahren. Ein Berufskollege, ein Steuerberater, hatte seine Umsatzsteuererklärung vor allem nicht eingereicht für seine Steuerberatungsgesellschaft und damit Steuern, also echt Steuerzahlungen von über 1 Million Euro hinterzogen. Um den strafrechtlichen Teil geht es hier nicht, sondern es geht tatsächlich um das Berufsrechtliche. Und vor allem hat sich das LG Nürnberg-Fürth damit beschäftigen wollen und müssen, dass etwas, was sich hier so mehr oder weniger im privaten Bereich beschäftigt, das ist ja nichts, was irgendwie mit Mandanten zu tun hatte, was irgendwie sonst nach außen gedrungen ist, also was eigentlich keine Außenwirkung hatte, ob das auch dazu führen muss, dass es berufsrechtliche Konsequenzen gibt. Das LG Nürnberg-Fürth hat gesagt, ja, auch privates Handeln des Steuerberaters kann das Ansehen des Berufes gefährden und das muss irgendwie sanktioniert werden. Der Steuerberatertitel wurde, obwohl es eben ja immer um eine große Summe ging, nicht entzogen, aber es kam zu einer, in Anführungsstrichen, Bußgeldzahlung von 30.000 Euro, also doch erhebliche Konsequenzen, auch wenn ich gar nicht mit Mandanten zu tun gehabt hatte. Jetzt aber mal wieder zu inhaltlichen steuerlichen Themen. FG Münster, Urteil vom 14. November 2024, Aktenzeichen 8K 2742 aus 22E. Hier ging es um einen Steuerpflichtigen in Deutschland, der sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz wohnte, der sein Kind in der Schweiz auf eine Privatschule geschickt hat. Und um die Frage, sind denn die Schulgeldzahlungen Sonderausgaben hier in Deutschland? Das FG Münster hat sich damit ziemlich ausführlich beschäftigt und kam zu den Ergebnissen, nein, es gibt keinen Sonderausgabenabzug aus mehreren Gründen. Einmal, das Kind war in dem Fall tatsächlich aus deutscher Sicht noch nicht schulpflichtig, also von daher konnte auch noch keine Schule besucht werden aus deutscher steuerlicher Sicht. Zum anderen sind aus Sonderausgaben für Schulgeldzahlung nur möglich, wenn das Kind in Deutschland, in einem europäischen Land oder einem EWR-Land zur Schule geht. Die Schweiz gehört zu keinem dieser Länder. Und selbst das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz hat hier nicht dazu geführt, dass der Sonderausgabenabzug gewährt worden ist. Aber die Revision ist zugelassen worden. Da können wir noch mal schauen, was der BfH dazu sagt. BfH ist ein gutes Stichwort. Unser drittes Urteil beschäftigt sich nämlich mit dem BfH-Urteil vom 22. Oktober 2024, Aktenzeichen Römisch 8 R 33 aus 21. Hier ging es um das steuerliche Einlagekonto bei einer Kapitalgesellschaft und ob das denn jetzt richtig bebucht worden ist. Ist es nicht, denn in dem Fall ging es darum, dass ein Einzelunternehmen in eine GmbH eingebracht worden ist. Dafür, für die Einbringung des Einzelunternehmens, ist das Stammkapital um ein paar Euro erhöht worden und der eigentliche Wert des Einzelunternehmens ist in Rücklage gebucht worden. Es hätte also auch das steuerliche Einlagekonto entsprechend erhöht werden müssen. Ist es aber nicht. So, jetzt war die Frage: Kann ich denn noch eine Änderung des steuerlichen Einlagekontos vornehmen? Man ging auf 129 AO, weil man gesagt hat, das war doch eine offenbare Unrichtigkeit. Das hätte dem Finanzamt auch auffallen müssen. Und der BfH hat das tatsächlich bestätigt. Es war hier so offensichtlich, dass der Wert des Einzelunternehmens so hoch war und die Erhöhung des Stammkapitals so niedrig, dass die Differenz irgendwo hätte sein müssen und die hätte ins steuerliche Einlagekonto gebucht werden müssen. Das war offensichtlich. Das hat das Finanzamt nicht berücksichtigt. Also von daher war in dem Fall, und von daher ist es ein guter Fall, um auch mal sich gegen das Finanzamt zu wehren, konnte das steuerliche Einlagenkonto also angepasst werden. Und wir haben hier über den Weg dann eben in entsprechenden Abwehrfällen die Möglichkeit einer Anpassung über 129 AO. Jetzt zu meinem Urteil des Monats. BfH-Urteil vom 20. November 2024, Römisch 6 R 21 aus 22. Da ging es wieder um eine Kapitalgesellschaft und die Frage, wenn ich Anteile an dieser Kapitalgesellschaft an Angestellte übertrage, ob das lohnsteuerpflichtig ist, sozialversicherungspflichtig oder der Schenkungssteuer unterfällt. Denn man könnte ja immer darauf kommen, wenn ich einem Angestellten etwas Gutes tue, hier die Schenkung der Anteile, dass das der Lohnsteuer unterfällt und der Sozialversicherungspflicht. Der BfH hat das hier schön auch auf Basis des vorhergehenden FG Sachsen-Anhalt-Urteils abgegrenzt und gesagt, all das, was Belohnung für die bisherige Tätigkeit gewesen ist, das unterfällt natürlich der Lohnsteuer. Wenn ich aber die Unternehmensnachfolge sichern will, dann ist das etwas, was der Schenkungssteuer unterfällt. Und das Schöne hieran ist, wenn ich Geschäftsanteile übertrage und die Voraussetzung 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz einhalte, dann kann es eben sein, dass die ganze Übertragung hier schenkungssteuerfrei ist oder eben zum größten Teilen schenkungssteuerfrei. Also von daher ein wichtiges, wichtiges Urteil, wenn es um die Schenkung von Geschäftsanteilen geht. Ja, und jetzt rüber zu dir wieder, Steffen, mit zwei brandaktuellen Urteilen.
Genau, einmal Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17.10.2024, Aktenzeichen 8 AZR 172 aus 23, was in der Tat gerade erst veröffentlicht worden ist. Da ging es um eine formularmäßig vereinbarte Vertragsklausel, die den Arbeitnehmer bezüglich aller internen Vorgänge beim Arbeitgeber über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus und zeitlich unbegrenzt zum Stillschweigen verpflichtet, also eine sogenannte Catch-all-Klausel. Das Bundesarbeitsgericht hatte zu prüfen, wie weit diese Klausel tatsächlich reicht. Und ja, es überrascht mich, sie reicht überhaupt nicht weit, weil der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht mehr verpflichtet ist, dem Arbeitgeber keinen Wettbewerb zu machen. Also alles, was man in den Vertrag reingeschrieben hat, war ohne Wert. Deswegen mein Tipp, wenn man denn möchte, dass Arbeitnehmer über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus zu bestimmten Dingen stillschweigend bewahren soll, dann muss man das individuell mit dem Arbeitnehmer vereinbaren und vor allen Dingen zeitlich befristen. Oder noch sicherer wäre eben ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot im Sinne der Paragraphen 74 fortfolgender HGB. Dann muss man allerdings eine Entschädigung bezahlen. So, dann habe ich noch ein Urteil, das kommt diesmal aus dem Insolvenzrecht und das hat das Potenzial, ein großer Aufreger zu werden. Das OLG Frankfurt hat am 15. Januar 2025, also in der letzten Woche, zum Aktenzeichen 4U 137 aus 23, entschieden, dass Die von der Strafjustiz beschlossenen Geldauflagen, insbesondere nach § 153a StPO, insolvenzrechtlich angefochten und zurückgefordert werden können. Zwar betrifft das nicht die in aller Regel bedachten gemeinnützigen Einrichtungen, sondern lediglich die Landeskasse, aber die wird sich natürlich jetzt in Person der Staatsanwaltschaften sich überlegen, ob sie zukünftig unter diesen Voraussetzungen noch eine Verfahrensbeendigung nach 153a zustimmen wird. Ironischerweise werden vor allen Dingen Insolvenzstraftaten sehr oft auf diese Weise beendet. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist zugelassen und möglicherweise wird uns der Bundesgerichtshof dazu auch noch Erhellendes mitteilen. So viel von mir.
Ja, vielen Dank, Stefan. Das waren ja auch nochmal wirklich spannende Urteile. Ja, dann herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.